Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Soll es ein AKW Mühleberg 2 geben, falls die Schweiz den neuen AKWs baut? Ja, hat der Kanton Bern am vergangenen Wochenende bei der Abstimmung gesagt, wenn auch mit einer knappen Mehrheit. Der Entscheid war eine Art Pulsnähe. Was hat das Schweizer Volk für eine Haltung gegenüber AKWs? In 2 Jahren kann es nämlich darüber entscheiden, ob 1, 2 oder gar kein AKW gebaut werden soll. Mit der Berner Abstimmung ist die nationale Diskussion über AKWs eröffnet. Auch bei uns auf DRS1. Im Doppelpunkt Forum diskutieren Befürworter und Gegner. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können mitdiskutieren. Zum Beispiel im Internet. Auf drs1.ch hat es gerade auf der Startseite ein Feld, wo Sie Ihre Meinung hineinschreiben können. Braucht die Schweiz neu AKW? Und jetzt zu Christine Hubacher und ihren Gästen.
4 Gäste sind in der Runde. Ich frage die Nuklearphysikerin Irene Eggerter. Geht bei uns das Licht aus, wenn wir in naher Zukunft keine AKW bauen?
Vor allem müssen wir ja unsere AKW ersetzen. Um das geht es. Wir haben jetzt 40% Atomstrom. Und wenn wir die 40% nicht haben, dann müssen wir neue bauen.
Was sagt ihr, Konrad Studeros, von AWES, von Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz?
Ja, ich kann mich dem nur anschliessen, was Frau Dr. Eggerter gesagt hat. Das Licht wird nicht gerade ganz ausgehen, aber es wird sicher drüber in diesem Land. Der Wohlstand wird sinken. Und vor allem können wir die gesetzten CO2-Ziele, Reduktionsziele, die können wir ganz sicher nicht erreichen.
Was sagt Franz Baumgartner von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften? Er ist spezialisiert auf erneuerbare Energie.
Natürlich geht das Licht nicht aus. Erstens, weil die Schweiz keine Insel ist und am europäischen Stromnetz hängt. Und zweitens, weil es dann vielleicht schon genug erneuerbare Energien gibt, wenn es soweit ist.
Der Herr Baumgartner kommt aus Österreich, ist seit 16 Jahren in der Schweiz. Dann der Daniel Segesser, er ist der Jüngste in der Runde. Er ist in der Geschäftsleitung von der Megasol Arwangen, die Solarpanel herstellt und vertreibt. Herr Segesser, was ist jetzt? Geht der Schweiz das Licht aus, wenn wir keine AKW bauen?
Nein, selbstverständlich geht der Schweiz Licht und der Strom nicht aus. Bis es so weit ist, bis die AKWs abgeschaltet werden, die wir jetzt haben, wird es auf jeden Fall genug erneuerbare Energien haben. Die Frage ist einfach, ob wir uns jetzt schon auf die neue Zeit einstellen, die Politik in die richtige Bahn lenken und auch die nötigen technischen Schritte wogen.
Das Telefon ist jetzt offen. Die Regie Sager nimmt das Telefon entgegen. Also, ihr landet nicht gerade mit in der Sendung hier drinnen, sondern bei der Regie Sager. Wenn ihr eure Meinung zum Thema wollt, geben, braucht es neue AKW in der Schweiz. Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Herr Segesser, ihr habt dem Energiekonzern BKW ein Angebot gemacht im Januar und hat gesagt, wir liefern euch so viel Solarstrom, ihr braucht gar kein neues AKW. Habt ihr geblufft?
Nein, das ist ein absolut ernst gemeintes Angebot und auch absolut realistisch. Die Idee von diesem Konzept ist, dass dezentral ein Solarkraftwerk gebaut wird, wo ein neues AKW würde komplett ersetzen.
Also was heisst dezentral?
Das bedeutet, dass es nicht mit einem Standort in Mühleberg, sondern auf vielen verschiedenen Dächern im ganzen Kanton oder auch im ganzen Land gebaut wird, sprich dort, wo der Strom auch direkt gebraucht wird.
Also ihr habt ja das sicher mal so ein bisschen durchgerechnet, nehme ich an. Wenn ihr sagt, das war ja nicht ein Witz, nicht ein Scherz, wie viele Hausdächer hättet ihr denn gedacht?
Das ist relativ schwierig genau zu beziffern. Wenn man mit einer durchschnittlichen Nutzfläche von 300 Quadratmeter pro Dach rechnet, die man will bebauen, das sind ja vorwiegend grosse Dächer, die man will brauchen, dann kommt man etwa auf 160'000 Gebäude.
160'000 Gebäude, genau. Der hätte dann grosse Dächer gesucht, Schulhäuser, Bauernhausdächer, so in dieser Art muss ich mir das vorstellen.
Genau, ja. Es sind auch öffentliche Gebäude, Turnhallen, aber dann natürlich auch alternative Montagefläche, Carports, Lärmschutzwellen, Lawinenverbauungen und so weiter.
Was hat eigentlich BKW gesagt?
Bis heute leider noch nicht. Sie hat uns versprochen, dass sie den Kontakt halten. Wir gehen davon aus, dass sie das auch macht. Bis jetzt haben wir noch gar nichts gehört.
Gut, jetzt ist Februar, der hat im Januar das Angebot geschickt. Man kann auch nichts überstürzen, können wir jetzt mal sagen. Frau Egerter, glaubt ihr das?
Nein, überhaupt nicht.
Wieso?
Und vor allem, die Sonne geht jeden Abend unter. Das Jahr hat 8670 Stunden. Und die Sonnenenergie in der Schweiz produziert etwa 800 bis 900 Stunden pro Jahr auf dem Jungfrau Joch. Die Anlage auf dem Jungfrau Joch habe ich noch geholfen, sponsern vom VSE aus, dazu mal.
Sag ich auch der VSE?
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen. Das ist das Problem von der Sonnenenergie. Darum ist sie auch so teuer, weil sie zehnmal weniger produziert als ein Kernkraftwerk, wo sogenannte Bandenergie, nämlich das ganze Jahr, immer etwa gleich viel Strom produziert. Und das ist das grosse Problem, dass man eben nicht kann, Solarenergie, etwas, das nur tagsüber, wenn die Sonne hat, mit ersetzen durch etwas, das ständig produziert
wird. Also, ihr habt verschiedene Themen jetzt hier angeschnitten mit der Bandenergie. Aber zuerst mal auf das Thema ein. Ich meine, die Sonne, die scheint jetzt einfach nicht 24 Stunden am Tag. Glaubt ihr das, Franz Baumgartner, wo ihr euch mit erneuerbarer Energie auseinandersetzt, dass man mit Solarstrom könnte ein AKW ersetzen?
Natürlich kann man das, wenn Sie alle Solarzellen, die heute in Deutschland installiert sind, bereits heute installiert sind, in die Schweiz bringen würden, hätten Sie ungefähr schon 1,5 Kernkraftwerke ersetzt, weil das entspricht ungefähr 20 Terawattstunden. Und die Frage der fluktuierenden Energie, das heißt, dass sie nicht immer gleich viel produziert, weil das weiß natürlich jedes Kind, dass in der Nacht die Sonne nicht scheint, ist halt die Frage, welche technischen Lösungen gibt es dazu? Der erste Schritt, wo wir jetzt sind, geht es darum, dass wir tagsüber die Lastspitzen abdecken. Und wir haben selbst so Netzsimulationen gemacht. Sie können 10% des Stromaufkommens in der Schweiz mit Photovoltaik decken, indem Sie, Frau Egerter, die Kernkraftwerke zuerst mal konstant weiterlaufen lassen und nur tagsüber immer, wenn die Sonne scheint, ersetzen, die 10%. Und wenn man dann einen höheren Anteil an fluktuierender Energie will, an Photovoltaik, dann ist es zwingend notwendig, dass sie die Speicherkraftwerke, dass sie, und das, auf das kommen wir sicher noch, wir wollen in die Zukunft schauen und wir wollen in technische neue Lösungen finden. Es ist ja noch nicht alles fertig und in dem Sinn werden wir in den nächsten 10 Jahren bestimmt auch in der Speichertechnologie, allein schon getrieben durch die Elektroautos, Entwicklungen sehen, die kostengünstige Speicher. Dort sind wir noch nicht, brauchen wir jetzt auch nicht, aber die Perspektive ist da. Ich glaube an die Technik, an die neuen Technologien und das schaffen wir.
Also, ihr sagt, wenn man alle Solarpanel würde zusammenzählen, die in Deutschland schon auf den Dächern sind. Ich sage es mal ein bisschen vereinfacht. Da würde man quasi hier in der Schweiz schon 1,5 AKW ersetzen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das sind ungefähr heute mit den 20 Terawattstunden ungefähr.
Was sagen dir, Herr Studerus von AWS?
Ja, das sind seltsame Milchbüchli-Rechnungen. Also nur schnell wegen Deutschland. In Deutschland sind bereits etwa 100 Milliarden Franken, 70 Milliarden Euro investiert worden in die Solarwirtschaft. Das Resultat ist etwa, wenn ich es recht im Kopf habe, irgendwo 1-2% vom Strom, über wo wir so. Okay, sind wir ein bisschen über 2%. Jetzt rechnen Sie mal, 1,5 kleine AKWs kann man ersetzen in der Schweiz, sagen Sie. Und da haben wir Kosten von 100 Milliarden Franken. Wir bauen aber ein grosses AKW in der Schweiz für 7 bis 8 Milliarden Franken. Das zeigt, Solarenergie ist eben 10 bis 20 Mal teurer als Kernenergie. Und das ist wirtschaftlich letztlich nicht verkraftbar.
Gut, ihr habt schon die Kosten angesprochen. Ich möchte noch etwas ansprechen, was ihr gesagt habt, mit dem Speichern. Oder das Problem vom Solarstrom. Wie kann man das speichern? Ihr habt das auch gesagt, Frau Egerter.
Das Problem ist natürlich, dass der Strom, den man jetzt braucht, der muss zum jetzigen Moment produziert werden, nicht vor einer Stunde und nicht in den nächsten 10 Minuten. Und das ist das Problem von der Stromversorgung, die Gleichzeitigkeit. Und es gibt nur die Möglichkeit, und wir sind in der Schweiz sehr gut, auch technisch, nämlich Strom mit Pumpspeicherwerk zu versorgen momentan, dass man sie später brauchen kann. Man braucht also Strom für Wasser in einer höheren Stausee aufzupumpen, dass man es dann runterlassen kann, wenn man wieder Strom braucht. Das ist im Moment die einzige Art, wie man Strom speichern kann. Alle die Druckluftspeicher und alle anderen Speicherformen, Batterie ist sowieso viel zu teuer. Das ist eben noch nicht möglich. Also aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, dass die Solarenergie Kernenergie ersetzen kann.
Franz Baumgartner, kurz.
Wenn mir jemand vorwirft, ich mache eine Milchmädchenrechnung oder Milchbüchleinrechnung, muss ich darauf schon reagieren, weil das können wir im Detail anschauen.
Aber gell, ihr macht jetzt hier nicht stundenlange Berechnungen.
Nein, natürlich nicht. Nein, ganz einfach. Also die 20 Terawattstunden entsprechen der Energiemenge und die Kosten, die Sie eingeführt haben. Wenn Sie 2023 das Kernkraftwerk in Betrieb nehmen in der Schweiz, dann müssen Sie die Kostensituation der Photovoltaik und der Windkraft anschauen. Und das sind die Diskussionen und da möchte ich gern drüber reden, weil über die Kosten, das ist der Schlüssel. Wenn Sie sich jetzt 70 Jahre festlegen, dann können Sie von den weiteren Kostenreduktionen, die Faktor 2 in den letzten 10 Jahren und sicher nochmal Faktor 2 in den nächsten 10 Jahren, da können Sie von dem nicht profitieren. Da sind Sie die nächsten 70 Jahre, ist das Kapital in den Kernkraftwerken gebunden und ich möchte die Chance offen halten, dass wir an dieser Kostenreduktion, die weltweit basiert, Gott sei Dank, mitpartizipieren können.
Also dir sagt, es ist so viel Geld, das dort gebunden ist in diesen AKW, wenn man die AKW bauen würde, das ist Geld, das für die Forschung oder auch für die Investitionen für Photovoltaik nicht verloren geht. Das Geld hat man einfach nachher nicht mehr.
Ja, im Franken kann ich nicht zweimal ausgeben.
In Franken kann man nicht zweimal ausgeben. Regi Sager, wen haben wir am Telefon?
Da wäre mal die Annelies Meister von Bettwil.
Guten Abend, Frau Meister.
Guten Abend.
Frau Meister, wir hören euch zu.
Ja, also ich habe noch ein anderes Problem mit den AKWs. Denn niemand redet vom Müll, den wir produzieren. Wie lange gibt es jetzt? Seit 60 Jahren sind die ersten AKWs gebaut worden. Und es ist noch keine Lösung auf der ganzen Welt für den Müll.
Frau Meister, wir reden im fortlaufenden Sendung reden wir vom Müll. Definitiv, weil das ist eine ganz grosse Frage, die sehr viele Leute beschäftigen. Ich danke euch für den Input. Wann haben wir sonst noch am Telefon, Regi Sager?
Dann ist der Felix Eschbach ist noch dran.
Guten Abend, Herr Eschbach.
Guten Abend.
Herr Eschbach, wir lassen euch zu.
Ja, ein Aspekt, der selten oder nie davon geredet wird, ist der Wärmeüberschuss bei den AKWs. 2/3 von der Hitze der AKW geht in die Umwelt, sei es Luft oder Flüsse. Und vor dem Hintergrund machen AKWs keinen Sinn. Und dann muss man noch den Übertragungsverlust rechnen, sodass letzten Endes an der Steckdose sehr wenig ankommt, mit ganz grossen Belastungen für die Umwelt. Die Abhängigkeit ist gross. In den 90er Jahren hat man die Schweizer Bahnen elektrifiziert, dass man unabhängig geworden ist vom Kohlenimport. Und was machen wir heute? Wir dann wieder Brennstoff importieren und so werden wir mit Brennstäben, Öl, mit dem Gas wieder unabhängig. Und unsere Tugenden sind effektiv vergessen gegangen, die wir damals in den 30er Jahren aufgebaut haben.
Merci vielmals, Herr Eschbach, für diesen Beitrag. Wir haben jemanden letztens am Telefon. Es ist Frau Schatzmann. Wenn ich das richtig sehe, Frau Schatzmann aus dem Diemtigtal. Guten Abend, Frau Schatzmann.
Grüezi, Frau Hubacher.
Frau Schatzmann, Diemtigtal. Das Diemtigen, seid ihr in einem Bauernhaus?
Ich bin in einem Bauernhaus, jawohl.
Und was hat der Solarzellen bei euch auf dem Dach?
Also wir haben ein Solarpanel in unserer Alphütte, da sind wir im Sommer. Und da unten im Talbetrieb tun wir mit Holz heizen. Weil wir haben im Winter nur etwa während 4 Monaten nur 3 Stunden Sonne.
Das reicht nicht.
Ja, ich nehme es an, dass der Sellweg nicht längt, oder da muss man dann auch ein bisschen die Rechnung machen. Ich meinte eben, wir müssten das einfach viel, viel mehr fördern. Dann würden wir das uns gleich überlegen. Aber wir müssten natürlich uns schon ein bisschen entgegenkommen. Und da vermisse ich wirklich einfach die Unterstützung von der Politik.
Also, dass man,
viel mehr so die Dächer decken mit Solar. Das könnte man, das hat man jetzt vorher gerade gehört, dass das Potenzial gar nicht ausgeschöpft ist. Und ich finde das eine Katastrophe, dass die Unterstützung nicht kommt.
Gut, wir nehmen das gerne hier in der Runde auf. Merci vielmals, schönen Abend, ja, Frau Schatzmann. Wenn ihr daheim zulässt und mitdiskutiert und vielleicht hier im Telefon, mit dem Telefon nicht durchkommt, dann geht auf unsere Webseite drs1.ch und dort ist gerade zu oberst oben ist so ein Kommentarfeld, wo ihr eure Meinung reinschreiben könnt. drs1.ch. Also, ihr habt es gehört von der Frau Schatzmann, jetzt ganz am Schluss, die gesagt hat, das sollte einfach viel mehr unterstützt werden, dass man wirklich auch auf jedem Haus könnte so Panels aufentun. Das ist etwas, was zu wenig gefördert wird. Herr Studeros.
Ja, Frau Schatzmann ist wahrscheinlich nicht im Bild, wie stark das gefördert wird. Es werden mittlerweile bereits jedes Jahr Hunderte von Millionen Franken eingesetzt zur Förderung von erneuerbaren Energien. Ab 2013 hat bereits das Parlament beschlossen, werden wir auf jeder Kilowattstunde Strom, die man braucht, eine Belastung haben von 0,9 Rappen. Das gibt etwa 550 Millionen Franken, die man eben einsetzt für die erneuerbaren Energien. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo soll man das Geld einsetzen? Und da gibt es bessere Möglichkeiten und schlechtere. Und die Photovoltaik, die jetzt angesprochen worden ist von der Frau Schatzmann, das ist eine von den schlechtesten Möglichkeiten. Weil wir in der Schweiz relativ schlechte Grundbedingungen haben. Wir sind nicht in der Sahara daheim oder in Südspanien.
Also die sprechen eben auch die Sonne an, wo nicht pausenlos
ist. Richtig. Und das ist einfach sehr schlecht eingesetzt. Gell? Es gibt viel bessere Möglichkeiten, gerade bei einem Bauernhof. Da kann man mit Biomasse mal etwas machen. Man kann vereinzelt mit Wind etwas machen. Aber all das wird kein AKW ersetzen. Das muss einfach das Publikum wissen.
Ihr sagt, ihr schüttelt den Kopf. Ist ja klar, ihr arbeitet ja, ihr seid ja in der Geschäftsleitung, genau, die so Solarpanels macht.
Genau, ja. Ich kenne natürlich Zahlen von der Photovoltaik. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben die Rechnung gemacht mit den Kosten von der Solarmodul in Deutschland. Das sind natürlich die Kosten von den letzten 10 Jahren. Das ist das Preisniveau extrem hoch gewesen. Wir haben jetzt berechnet, dass wir in den nächsten 15 Jahren mit dem Kilowattstundenpreis auf ungefähr den gleichen Wert herbekommen wie der Photovoltaik wie bei den Kernkraftwerken. Von dem her reicht das auch längstens. Von den Platzverhältnissen ist es absolut keine Diskussion. Das Potenzial liegt hier laut Studien liegt bei 34% vom Schweizer Strombedarf. Das ist das Potenzial, das wir rein von den Dächern haben. Was ich auch noch ansprechen will, ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, die Sonne, die 800 bis 900 Stunden pro Jahr scheint, das ist nicht ganz eine richtige Zahl. Unsere Anlagen, die laufen durchschnittlich bei etwa 1050 Volllaststunden von der Sonne. Und wenn wir schlussendlich auf dem Kilowattstundenpreis von der Atomenergie landen, dann ist das auf jeden Fall, ein Ziel, wo erreichbar ist.
Reden wir über Kosten. Es geht ja am Schluss am Konsument darum, welcher Strom ist der günstigste. Letztlich wird immer alles über das Portemonnaie geregelt. Sagen wir im Jahr 2025, wenn das erste AKW könnte in Betrieb gehen, welcher Strom ist der günstiger, Herr Baumgartner?
Also im Jahr 2023, wenn wir von heute ausgehen, Frage an Sie. Wie hoch sind die Stromgestehungskosten in Sizilien diesen Monat, wenn Sie heute ein grosses Kraftwerk bauen? Was glauben Sie?
Also der Herr Baumgartner fragt den Herr Studeros.
Ja, also ich weiß nicht, was in Sizilien gemacht wird. Der baut vor allem Gaskraftwerke, oder?
Nein, aber Photovoltaik, was kostet dort? Von welchen Zahlen gehen Sie da aus? In Sizilien?
Ich kann doch nicht jetzt an dieser Stelle...
Sagen Sie uns, Herr Baumgartner.
Ich spreche über die Schweiz.
Wir sind in der Gegend um die 19 Euro Cent. kostet dort die Kilowattstunde photovoltaisch. Es ist schon wichtig, dass wir über den Status quo Bescheid wissen, dass wir wissen, welche Kosten Degression in der Photovoltaik durch Technologie und industrielle Förderung passiert ist. Und wenn ich von diesen wenn ich in Sizilien bin, wenn ich aber raufgehe in die Schweiz, wo ich eben nicht, in Sizilien habe ich 1500 Nennbetriebsstunden, in der Schweiz haben wir um die 1000. Und da bin ich heute in Deutschland bei günstigen, wo der Markt am größten ist, bin ich heute bei 30 Euro Cent. Und sie sind in der Schweiz heute für bei 40 Rappen bei guten Dachanlagen. Das ist, von dem starten wir. Aber, und die Frage war ja, wenn ich die 10 Jahre Kostenhalbierung der letzten 10 Jahre hernehme und rein technologisch, wenn ich mir das im Detail anschaue, ist nochmal eine Halbierung bis zum Jahr möglich. Und dann sind wir unter 20 Rappen, wenn wir 2023 anschauen.
Also das ist eigentlich meine Frage ist gewesen, genau, der hat jetzt das hergeleitet, welcher Strom ist im Jahr 2025 der günstiger? Ihr sagt, der Solarstrom ist der, wenn ich eure Ausführungen richtig kann, ist ungefähr gleich teuer wie der
Nein, das sage ich nicht. Der Windstrom wird noch günstiger sein, aber den muss ich transportieren.
Der Windstrom wird noch günstiger sein, aber der muss zuerst in die Schweiz kommen.
Ja, Frau Egger, dazu muss man Leitungen bauen, aber ich will noch mal auf die Kosten kommen. Also ein Atomkraftwerk, die produzieren heute ungefähr so unter 5 Rappen pro Kilowattstunde Strom. Und auch die 20 Rappen, die sagen, die Zukunft, die erreichen dir nur, weil dir nämlich jetzt Solarzellenproduktion nach China ausgelagert hat. Und in China produziert man sehr viel günstiger, man produziert aber sehr viel umweltfreundlicher. Weil mein Problem, eigentlich sind wir hier alle für unsere Umwelt. Wir wollen das Klima schützen, wir wollen saubere Luft haben und das hat man mit der Produktion, mit der Chlorproduktion, die man bei der Solarzellenproduktion hat in China, das hat man überhaupt nicht. Eine von den Damen hat über Abfall geredet. Alle Schwermetalle, die in den Solarzellen sind, das ist chemische Abfälle, die nicht zerfallen wie radioaktive Abfälle.
Es sind keine
Spuren. Es hat immer noch Spuren drin. Und das ist das Problem, dass man nicht Gleiches mit Gleichem vergleicht. Der Herr hat gesagt, AKW haben nur 30% Wirkungsgrad, Solarzellen haben nur 20%. Reden wir doch über Zukunftslösungen. Und das nächste Problem, 160'000 Dächer, ihr könntet die sehr gut auch für warmes Wasser brauchen. Das brauchen wir nämlich auch. Dann habt ihr plötzlich Konkurrenz von den Dachflächen mit Photovoltaik, die heute sehr teuer ist.
Wir reden von der Zukunft. Hat er gesagt, Frau Eggerter. Ja. Regi Sager, da ist jemand dran, der eine Idee hätte, wie das könnte gehen.
Der Herr Schäfer, Niklaus von Pfäffikon im Kanton Schweiz.
Guten Abend, Herr Schäfer.
Guten Abend, ich bin selbstständiger Energieberater bei der Firma X Energie.
Gut, dann hätten wir das auch gesagt.
Genau. Und nachher? Wir haben verschiedene Probleme, die noch gar nicht angesprochen worden sind. Das Wichtigste ist eigentlich die Nachfrageseite. Und wir gehen jetzt alle davon aus, die Nachfrage steigt, unglaublich. Das Problem ist, die Hälfte von der Nachfrage, wenn nicht mehr, kommt aus den Gebäuden. Und die Gebäude, die wir heute haben, sind Energieschleudern im Durchschnitt. Sie könnten aber sogar selber Energie produzieren. Und zwar zu absolut konkurrenzfähigen Preisen, zu dem Preis, wo ich im EW meinen Strom einkaufe. Und ich kann auch meine Heizkosten, wie dort eine Dame von der Atomindustrie korrekt gesagt hat, Solarkollektoren und Wärmesonden können mir meine Heizenergie liefern zu konkurrenzfähigen Preisen mit sehr viel weniger Umwelteinfluss. Wir können also alle Elektroheizungen abschalten und wir können die Nachfrageseite dramatisch reduzieren, immer wenn wir das ganz leicht steuern.
Gut, Herr Schaffer.
Ich sage, dass die Photovoltaikzellen Umweltzerstörer sind, das ist vollkommen falsch. Es gibt gewisse Technologien, die Schwermetall drin sind. Die besten Technologien, die auch in der Schweiz hergestellt werden, die basieren auf reinem Silizium. Und Silizium ist schlicht und einfach Sand. Das ist also eine falsche Aussage gesehen. Die Kosten von heute, die produzierten Module, sind 13 Rappen. pro Kilowattstunde zum Einspeisen. Das ist also absolut konkurrenzfähig.
Wir nicken, es gibt Haufen Nicken und Abwinken in der Runde, Herr Schaffer. Also, ihr habt hier etwas zur Diskussion beigetragen. Also, ihr habt verschiedene Themen gestreift. Herr Segesser, die nehmen eins von den Themen auf, die Herr Schaffer aus Pfäffig angesprochen hat.
Genau, und zwar sind das die Kosten. Was wir bis jetzt, wo wir jetzt noch verpasst haben, welches Thema, das ist die Strommarktliberalisierung, wo in der Schweiz ab 2014 wird für jeden Endkund wird der Fall sein. Das heisst, jeder Endkund, der darf selber entscheiden, was für einen Strom, das er kauft. Er muss nicht mehr nur, weil er in Bern wohnt, bei der BKW einkaufen oder weil er in Zürich wohnt bei der EWZ. Und dort ist dann einfach im 2024/25, wenn das neue AKW ans Netz geht, das ist dann ein knallharter Wettbewerb und da wird dann einfach, da kann jeder Kunde wird sich für die günstigste Variante entscheiden und das ist absolut absurd, wenn man sagt, in den nächsten 60 Jahren werden wir den Strom, wo wir viel zu teuer dann produzieren in den Atomkraftwerken, werden wir so können verkaufen. Also in der Zukunft wird der Atomstrom wird Zweiter machen gegenüber den erneuerbaren Energien. Das wird ein gigantisches Finanzdebakel im Energiesektor.
Wenn ihr das sagt, Herr Segesser, dann sagt ihr, dass ihr dann kostengünstig könnt Strom produzieren quasi mit den Solarpanels. Dann seid ihr günstiger als AKW.
Jawohl, das ist unsere Aussage auch vom Angebot, das wir an die BKW gemacht haben. Es stimmt. Was ja natürlich noch dazu kommt, was im erneuerbaren Energiesektor, was ja auch dazu kommt, der Herr Baumgartner hat schon angesprochen, das ist der Windstrom. Der Windstrom, der ist massiv günstiger. Und da kann natürlich auch jeder Endkunde kann entscheiden, dass er Windstrom von Norddeutschland einkaufen. Und das wird einfach, es wird einen Wettbewerb geben und die Atomenergie wird dort Zweite machen. Und schlussendlich muss das Volk ein 15 Milliarden teures Atomkraftwerk amortisieren. Wir befürchten hier einen Fall UBS im Energiesektor.
Herr Studeros.
Ja, also Herr Segesser, das ist einfach Unsinn, was Sie erzählen. Solarenergie, da hat der Herr Baumgartner gerade vorher gesagt, kostet in Sizilien jetzt etwa 19 Euro Cent. Das sind etwa 30 Rappen. Das mag sein. Sizilien ist sehr sonnig. Hoffen wir, es sei so. In der Schweiz haben sie bestätigt, wird Solarenergie, also von der Photovoltaik, etwa 40 bis 50 Rappen kosten. 40. Okay, 40. Nehmen wir 40. Sind wir grosszügig. Jetzt kommt aber dazu, wie wir vorher schon festgestellt haben, wir haben hier und da keine Sonne. Und um eben dann die Elektrizität zur Verfügung zu haben, brauchen sie Backup-Werke, sie brauchen Reservewerke, sie brauchen sogenannte Regelenergie und die müssen sie zahlen. Und das bedeutet, dass sie praktisch die gleiche Kapazität von Photovoltaik, die sie haben, müssen im Hintergrund haben, um eben die Löcher zu decken.
Hast du daraus dir gesagt,
das macht das Ganze so teuer?
Was es so teuer macht, dass sie quasi eben, wie man die Sonne kann speichern kann.
Richtig.
Was sagt ihr, Herr Segesser?
Also grundsätzlich stellt sich da natürlich mal die Gegenfrage, würde es AKW rentieren, wenn es keine Speichermöglichkeit gäbe? Der hochgelobte Bandstrom, den Atomkraftwerke immer liefern, ist nicht einfach ein Vorteil. In der Nacht produziert man massiv zu viel. Der Strom muss gespeichert werden, dass er am Tag kann zu einem teuren Tarif verkauft werden. Das ist mal der Grundsatz, wieso dass AKWs heute überhaupt noch am Netz sind. Bei der Sonnenenergie ist gerade bei der dezentralen, also bei der verteilten Montage von diesen Solarmodulen, ist der Fall, dass der Löwenanteil von der produzierten Energie direkt vor Ort verbraucht wird. Er wird auch dann produziert, wenn der Verbrauch am höchsten ist. Also wir haben der Hochtarif im Schweizer Stromnetz ist ja zwischen, ich meine, die 11 und 1. Das ist genau dann der Zeitpunkt, wenn wir am meisten Strom produzieren mit den Solaranlagen. Und richtig, jawohl. Ich kann jetzt gerade garantieren, Tag-Nacht-Schwankung, das ist absolut kein Problem. Wir haben für die Bandenergie von der AKW immer auf Speicherkapazitäten angewiesen und bei der Sonnenenergie natürlich auch.
Gut. ich möchte das hier, ich weiss, wir könnten hier bis wahrscheinlich um 2 am Morgen über Kosten reden. Ich tue das mal hier abschneiden und euch gerne noch einmal vorstellen, dass die Leute daheim wissen, wer eigentlich überhaupt da zusammen diskutiert. Das ist Irene Eggerter, Nuklearphysiker, der Franz Baumgartner. Er ist Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er forscht über erneuerbare Energie und lehrt über erneuerbare Energie. Dann der Daniel Segesser von Megasol Aarwangen. Eine Firma, die vor 18 Jahren angefangen hat, jetzt gern grösser geworden ist und unter anderem auch in China produziert. Und der Konrad Studerus, Vizepräsident von AWES, Aktion für eine vernünftige Energiepolitik Schweiz. Und vernünftig meint in dem Sinn mit Atomstrom. Jetzt ein Thema, das die erste Hörerin angesprochen hat, war der Abfall. Woher mit dem Abfall? Was ja interessant war, am letzten Wochenende hat Nidwalden Nein gesagt zu Wellenberg, einem Endlager, das dort entstehen soll. Und gleichzeitig hat der Kanton Bern Ja gesagt zu einem möglichen AKW. Da stellt sich natürlich die Frage, will man den AKWs, aber einfach den Abfall will man nicht? Herr Studerus.
Das ist so. Jede Form von Stromerzeugung führt zu Abfällen. Das ist bei den Kohlekraftwerken, Ölkraftwerken, Gaskraftwerken so, es ist bei den Photovoltaikanlagen so und es ist auch bei den Windkraftwerken so. Selbstverständlich, auch bei der Wasserkraft gibt es irgendwann Abfall, wenn grosse Staumauern, Stauwerke müssen abgebaut werden, dann gibt es inertes Material, das anfällt, das ist weiter unbedenklich. Aber Kohle, da gibt es grossen Abraum, Schlacken, wo sehr viel tonnenweise, zehntausende von Tonnen Schwermetall drin sind, die werden einfach auf dem Feld abgelagert. Es hat auch Radioaktivität drin, das wird einfach auf der Oberfläche von der Erde abgelagert. Bei Öl, Gas, Kohle natürlich auch, geht der grosse Teil geht in die Luft. Das ist das CO2, das wir eigentlich heute als grösstes Umweltproblem anschauen. Also dort ist die Endlagerung in der Luft. Bei den KKW, bei den Kernkraftwerken, dort ist eben der grosse Vorteil, dass der gefährliche, anfallende Abfall, ich rede eher von Reststoff, wir können das eigentlich brauchen für weitere Energieerzeugung, der radioaktive Abfall, der wird entsorgt, wird bei der Biosphäre rausgenommen und wird in ein geologisches Tiefenlager da.
Das ist eben ein grosser Fortschritt. Herr Studerus, jetzt will das niemand. Woher
du? Ich möchte es, aber leider wohne ich jetzt in einer Gegend, wo es fluviales Gestein hat, wo nicht geeignet ist. Wir müssen Gestein haben, wo wir eben einen sicheren Abschluss haben von diesen radioaktiven Stoffen gegenüber der Biosphäre. Das ist möglich und das haben wir auch in der Schweiz und das haben wir in vielen Ländern auf der Welt.
Die Entsorgung ist möglich.
Ich wohne ein bisschen auf dem Land und hätte mir eine gute Gesteinsformation, wäre das wunderbar. Es gibt 200-300 Arbeitsplätze, so ein Tiefenlager. Und das ist
etwas Positives. Also ihr hättet nicht Angst?
Überhaupt nicht.
Überhaupt
nicht. Es gibt keinen Grund.
Herr Baumgartner.
Ein Beispiel. Wenn ich mir einen Schrank kaufe und stelle nachher fest, der passt nicht in meine Wohnung, dann ist es nicht sehr vernünftig. Sprich, ich sollte mir zuerst Gedanken machen, wo ich den Müll entsorge, wie ich ihn entsorge, bevor er anfällt. Und dieser kleine Schönheitsfehler im Ablauf, dass der Entscheid, der verbindliche Entscheid für den Standort erst 2018 oder so greifbar wird, und das ist, wenn man nur an die Umwelt denkt, nicht ganz schön im Ablauf. Ich hätte es anders lieber gehabt.
Das ist aber überhaupt nicht wahr. Und zwar hat man von Anfang an, wir sind wahrscheinlich die einzige Technologie, die Nukleartechnologie, die von Anfang an gewusst hat, dass es Abfall gibt. Aber es ist sehr, sehr wenig. Das hat der Studerus nämlich noch nicht gesagt. Das ist Nummer eins. Es ist so ein Matschiwürfeli Abfall, wo jeder Haushalt in der Schweiz produziert, aus diesen 40% Kernkraftstrom, den wir heute in der Schweiz haben. Jetzt, mit dem muss man ganz, ganz, ganz sorgfältig umgehen. Das ist absolut klar. Und wir in der Schweiz tun ja die abbrennenden Brennelemente wieder aufbereiten. Wir nehmen all das, was man noch nutzen kann, das nehmen wir raus. Und nachher, und wir in der Schweiz haben nicht nichts. Wir haben ein Zwischenlager Thüringen. Geht das mal anschauen. Wenn ihr ein Endlager besichtigt in Frankreich und nachher unser Zwielager anschaut, dann sieht das genau gleich aus in ein Endlager. Schweden hat Endlager, Finnland hat Endlager. Wir haben zuerst im Kristallin geforscht. Nachher hat man gefunden, ja, es gibt aber noch bessere Gesteinsformationen als das Kristallin, weil das Kristallin hat manchmal noch so Klüfte. Und dann ist man von Opalinoston gekommen. Und jetzt hat man das Gefühl, ich bin selber ja einmal in der Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen gewesen, wo man genau die Gesteinsschichten hat analysiert. Und jetzt hat man das Gefühl, das ist gut. Und jetzt ist die Frage, wo? Weil die Schicht ist nämlich über die Schweiz durch relativ gross verteilt.
Ja, die wäre ja vielleicht beim Herrn Studerosso im Garten.
Ja, leider nicht. Im Aargau, Solothurn, Schaffhausischen, also dort geht sie durch. Oder? Und Kristallin ist anders. Und beim Wellenberg muss ich natürlich sagen, also da bin ich eigentlich absolut böse. Dass der Bund den Wellenberg wieder aufgenommen hat im Sachplan als Standort. Weil die Wellenberger haben schon zweimal gesagt, sie wollen das nicht. Und das ist völlig klar. Also, dort habe ich nicht begriffen, warum das geblieben ist. Aber sie haben nachher einfach gefunden, man muss Gleiches mit Gleichem vergleichen und man kann niemanden diskriminieren.
Also, ihr sagt, heute forscht man anders, heute gäbe es Schichten, wo man die Matschi würfeln, wie ihr das beschrieben habt, könnt ihr ihn innen versenken. Und das ist an und für sich problemlos. Der Herr Studerus würde sogar auf so sättigen Matschi würfeln. Herr Baumgartner.
Also ich wohne da lieber in einem Haus mit einem Solarmodul auf dem Dach und eingebunden ins europäische Stromnetz, vielleicht ab 2025, 2030 mit Batteriespeichern, die kostengünstig sind. So stelle ich mir die Vision für die Zukunft vor. Und wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, wir geben 1% unseres Bruttosozialprodukts, also das, was wir erwirtschaften, für Strom aus. Und wenn wir dort eine Preiserhöhung von 10% hätten, würde man gerade 1 Promille, ein Tausendstel von dem, was wir im Jahr erwirtschaften, dann mehr ausgeben. Also verglichen dessen ist der Anteil vom Strom an unserem gesamten Wirtschaften und das ganze Leben recht gering. Und wenn wir dort wirklich aufs Promille hin sparen, da würde ich sagen, das muss man wirklich gesamtheitlich anschauen.
Gut, jetzt sind wir wieder bei den Kosten. Ich möchte aber gerne noch mal zum Abfall. Woher mit dem Abfall, Herr Studerus? Wo kommt der Herr in der Schweiz?
Das Verfahren läuft jetzt. Es gibt den Sachplan geologische Tiefenlager. Da sind jetzt 6 Standorte ausgelesen worden. Und jetzt ist man, glaube ich, in der zweiten Phase. Jetzt sollte man versuchen, von diesen 6 Standorten 3 zu evaluieren, die 3 besten. Und dann irgendwann, etwa 2018, wird es eine Volksabstimmung geben. Und das Volk kann dort Ja oder Nein sagen zu diesen Endlagern. Oder
zu dem Endlager. Das Gefühl, jetzt aber, eine Gemeinde nimmt freiwillig der Atommüll?
Ja, da bin ich absolut überzeugt, weil es eben interessant ist. Es gibt vielleicht etwa 200 Arbeitsplätze. Und jetzt erzähle ich Ihnen, wie das in Schweden gegangen ist. In Schweden ist es ganz interessant, sie haben 2 Gemeinden die Endlager wählen. Und danach hat man gesagt, ja, man kann es nur in einer Gemeinde geben. Dann hat man eine Lösung getroffen, so dass die Gemeinde, die das Endlager nicht überkommt, kommt von den Entschädigungen 2/3 über. 2/3, obwohl sie das Lager nicht haben. Und die Gemeinde, die das Lager hat, das ist Oskarshamn, kommt 1/3 von diesen Zahlungen über vom Staat. Wieso hat man das so geregelt? Weil eben das sehr interessant ist für eine Gemeinde, wenn da 200 Arbeitsplätze anfallen.
Es sind 200 und auch in der Schweiz Arbeitsplätze. Das und so wie ihr eben das sagt, ist es also mit viel Geld verbunden.
Ja, das wird man gewisse Entschädigungen geben. Darf ich aber so gratis in dem Zusammenhang eine andere Frage stellen?
Jetzt muss ich ganz schnell überschauen zu der Regie Sager, Herr Studerus. Wir haben nämlich jemanden am Telefon.
Annemarie Spindler möchte auch noch etwas zu der Endlagerproblematik sagen.
Frau Spindler, guten Abend.
Guten Abend.
Also, wir lassen euch zu.
Ich war vor kurzem bei der Hannover, also in Wolfenbüttel in der Nähe, und dort ist mir gesagt worden, dass genau dort ein Endlager ist, ein angeblich gesichertes Endlager, wo undicht ist. Also in Deutschland, wo man der Bevölkerung auch gesagt hat, dass ein Endlager sicher ist, dort müssen sie jetzt sämtliche radioaktiven Abfälle wieder zurückholen. Sie haben sehr Angst, weil Wasser in das angeblich sichere Endlager eindringt. Und man, wenn man nicht rechtzeitig die radioaktiven Abfälle rausholen kann, dann gibt das eine grosse Katastrophe für die ganze Umgebung. Gehen Sie schauen auf Internet, auf Google, gehen Sie AC2 ein und Sie sehen die ganzen Tatsachen. Gut. In Deutschland. Wir haben doch immer gemeint, dass dort genauso fortschrittlich und sicher geplant und gebaut wird wie bei uns. Ich glaube gar nicht mehr, dass es je sichere Endlagen geben kann. Und der Herr kann gerne die Abfälle zu sich nehmen. Nur, wir alle sind betroffen, nicht er allein. Wenn er die Abfälle will, nehmen, ist ja gut und recht. Aber wir alle in der Schweiz sind betroffen, wenn so ein Endlager undicht ist.
Merci vielmals, Frau Spindler. Danke vielmals. Wir haben das so gehört. Herr Baumgartner.
Ja, das ist bekannt, das ist der Salzstock in Asse und dort in Deutschland, wo man eigentlich schon solide Abläufe hat, wo staatliche Organisationen eigentlich für die Sicherheit verantwortlich waren und dort hat eigentlich die Aufsicht versagt. Das ist schon eine betrübliche Sache und dass dort auch diese Fässer drinnen geschwommen sind oder zum Teil schwimmen, im Salzwasser und jetzt muss man für 1 Milliarde oder ich weiß nicht für welche Kosten oder mehr diesen einen Salzstock ausräumen und in einen anderen einräumen. Das zeigt, welches Potenzial an Gefahren da ist und wie schwierig es ist. Es sind andere Sachen auch passiert, zum Beispiel, dass sowas Einfaches wie ein Dübel in der Wand der Rohrleitungen hält, der Druckrohrleitung. Wenn der Dübel in Ordnung ist, von einer Qualitätsfirma stammt oder wenn er falsch gesetzt ist, kann es passieren und ist passiert in Biblis, dass dann zehntausende Dübel nicht richtig gesessen sind und dieses Kraftwerk ist dann ein Jahr stillgestanden. Das ist mit bestem Wissen und Gewissen machen die Ingenieure was. Und dann kann aber trotzdem was passieren. Und das ist ein gewisses Restrisiko. Das können Sie nicht mit Zahlen auf ein Komma ausrechnen. Und das Gefühl im Bauch ist manchmal schon auch notwendig, sage ich mal. Aber im Endeffekt, 100%ige Sicherheit kann Ihnen niemand garantiert. Niemand.
Wenn ihr mitdiskutieren wollt, daheim und jetzt beim Telefon nicht durchkommt, dann könnt ihr auf unsere Webseite gehen, drs1.ch, und dort geht gerade sofort vorne ein Feld auf, wo ihr euren Kommentar reinschreiben könnt. drs1.ch. Das Restrisiko, Frau Egerter.
Es gibt kein Leben, das kein Risiko beinhaltet. Nie. Überall, bei jedem Wirtschaften, ist irgendwo noch ein Risiko dabei. Es ist menschliches Versagen dabei, ist absolut klar. Aber das Barriereprinzip, das in der Kernenergie eben gilt, dass man glaubt, dass die Leute Fehler machen, dass man glaubt, dass die Ingenieure mal etwas nicht richtig machen und man nachher noch eine weitere Barriere einbaut, dass eben der Fehler nicht weitere nach sich zieht. Das ist das Kernenergiedenken. Ich habe auch gesagt, mit dem bin ich gross geworden. Wenn man etwas macht, dann denkt man immer dran, du, aber wenn das falsch ist, was habe ich denn für ein Backup? Im normalen Leben hat man kein Backup. Bei der Kernenergie hat man immer ein Backup. Da hat man nicht nur einen Gurt an, man hat einen Hosenträger an. Und dann tut man die Hosenträger noch mit Ketten sichern. So denkt man mit der Kernenergie. Das denkt man nie. Wenn man einmal gleich denken würde, dann würde kein Öltanker auf dem Meer umeinander fahren. Sondern der Öltanker wäre in einer Wanne, weil wenn er ein Leck schlägt, dann ist mindestens so in der Wanne und nicht im Meer. Und ich glaube, das Sicherheitsdenken, das müssten wir eigentlich in unserem ganzen Leben, brauchen. Und nicht nur in der Kernenergie. Und denken wir an Köliken. Also ich gebe zu, das Asse, der Salzstock, das ist eine Katastrophe. Aber denken wir, was in Köliken ist. Wir müssen mal schauen, was man dort jetzt macht mit unseren Chemieabfällen, die man jetzt nachher entsorgt. Man hat halt mit den Abfällen, ist man früher ganz anders umgegangen, oder?
Man hat sie geschmissen.
Ja, man hat sie geschmissen, oder? Und das ist etwas, was man nicht mehr will. Und darum die geologischen Tiefenlager. Und darum auch Opalinoston. Weil wenn dort Wasser dazukommt, dann quillt es auf. Und nicht, dort können sie eben nicht da drinnen schwimmen.
Bei der ganzen Diskussion um Gefahren bleiben wir noch schnell ein bisschen dabei, weil das etwas ist, was viele Leute beschäftigt. Jetzt ist es 25 Jahre her im April, dass der Supergau in Tschernobyl passiert ist. Herr Segesser, ich weiss, ihr seid 23, das habt ihr gar nicht mitbekommen.
Das ist richtig, das habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen. In der ganzen Gefahren-Geschichte fasziniert mich einfach immer über die Zeitspannen, die wir reden. Und zwar ist es jetzt gerade beim atomaren Abfall, das sind zehntausende Jahre. Und da muss ich einfach sagen, das grösste Vertrauen in unsere Ingenieure, ich glaube nicht, dass man wirklich kann heute garantieren, dass in 100'000 Jahren das Endlager immer noch genau so dicht ist wie heute. Die ältesten Gebäude, die wir auf der Welt haben, das sind Pyramiden in Ägypten. Die sehen ziemlich scheiter aus mittlerweile.
Herr Schuderos.
Herr Segesser und auch die Frau, die vorher angerufen hat, sie dürfen nicht vergessen, dass es technischen Fortschritt gibt. Und den wird es auch in der Kern- und Nuklearphysik, Kernphysik, Nuklearphysik geben, in der Wissenschaft, die sich mit diesen Fragen befasst. Und ich persönlich bin fast sicher, dass wir die radioaktiven Abfälle, die jetzt anfallen, dass die in der Zukunft ganz anders behandelt werden. Wir reden von der Transmutation, dass man also Radionuklide durch Behandlung kann kürzerlebig machen, also dass die Radioaktivität verliert, die Halbwertszeit kürzer macht, dass die Radioaktivität in 200-300 Jahren auf ein Mass gestuft kann werden, wo sie eben nicht mehr die grosse Gefahr bildet, wie hochaktive Abfälle heute bildet. Da gibt es einen technischen Fortschritt und ich bin überzeugt, dass die Probleme in 30, 40, 50 Jahren, es kann 60 Jahre gehen, anders aussehen als heute.
Ihr argumentiert beide ähnlich, Herr Studeros und Herr Baumgartner. Also die Zeit spielt für Technik, einerseits für die Photovoltaik, wo man dort kostengünstiger kann produzieren kann. Und ihr sagt, aber man kann mit diesen radioaktiven Abfällen, also, wird man anders können umgehen, weil man dort kann also etwas Frau, entwickeln kann, dass das nicht mehr dermassen also, strahlt.
Dass man mich nicht falsch versteht. Ich glaube an eine Entwicklung, auch in der Solartechnik, in der Photovoltaik.
Das aber, sind wir uns einig.
Ja, wir sind uns einig. Aber der Zeitfaktor ist entscheidend. Wir brauchen einfach Zeit. Und der heutige Stand in der Photovoltaik ist einfach nicht der, den wir sollten haben, um wirklich im grossen Maßstab genügend Strom zu erzeugen. Wir brauchen
mehr Zeit. Der aktuelle Stand der Photovoltaik ist in der Beziehung ein schönes Beispiel, wie sie wirklich mit Investition, und Sie haben vorher Tschernobyl angesprochen, 86, da habe ich studiert. Und das war so ein Beispiel. Ja, kurz wenig danach hat man große Solarforschungsprogramme gestartet. Wieder einmal. Immer wenn die Ölkrise hochgeht und die Bevölkerung und die öffentliche Hand tickt nun mal so, dass man halt sagt, immer dann, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann schmeißt man geschwind mehr Geld rein. Aber in der Photovoltaik hat das was ausgelöst. Man hat von der Forschung ausgehend, und das ist der springende Punkt, man hat jahrzehntelang die Photovoltaik immer nur von der Forschung her gesehen. Jetzt ist es eine Industrie. In Deutschland haben sie 70.000 Arbeitsplätze. In Deutschland haben sie 30% aller Elektroinstallationsbetriebe. Sie waren früher beim VSE, also viele kleine EWs. Die könnten, wenn sie selbst Solaranlagen installieren, und ich mache ein großes Projekt mit den EKZ im Bereich der Photovoltaik, warum soll ein Energieversorger, ein EW, nicht selbst Solarmodule mit den eigenen Mitarbeitern installieren? Das ist doch ihr Kernbusiness. Und es ist heute 30% des Elektroinstallationsbusiness in Deutschland. Das ist ein Geschäft. Sie haben Arbeitsplätze lokal, und das muss man auch einbeziehen in der gesamtheitlichen Sichtweise, die Jobs.
Aber es ist nur ein Geschäft, Herr Baumgartner, weil eben der deutsche Staat oder der Stromkonsument, ich weiß nicht genau, wer das bezahlt, diese 100 Milliarden reingebuttert hat. Nur deshalb ist es ein Geschäft.
Also subventioniert
worden. Das ist das,
was ihr sagt. Die Kernkraftentwicklung zu Beginn wurde auch von der öffentlichen Hand getragen, oder nicht?
Ja, absolut, absolut. Aber trotzdem, wir sind ja nicht so weit weg voneinander. Wir brauchen mehr Zeit.
Warten wir die Zeit, aber ich bin voll
dabei. Ich bin absolut der Meinung, es muss noch sehr viel geforscht werden. Jetzt darf man nicht zu viel Geld in die Anwendung der Photovoltaik stecken, weil sie einfach zu wenig bringt. Das mag in der Wüste irgendwo, in der Wüste Gobi und so anders sein, aber bei uns ist es noch nicht die Lösung.
Gut,
ich bin aber nicht für einen Stillstand in der Forschung. Natürlich.
Herr Segesser?
Herr Studeros, Sie haben gesagt, dass die Photovoltaik, also sinngemäß, dass die Photovoltaik einfach ein Geschäft ist und nichts beitragen am Strommix.
Sehr wenig.
Im Mit der installierten Leistung der letzten 10 Jahre im Bundesland Bayern von Deutschland haben wir mittlerweile über 5% am Strommix Photovoltaikstrom durchschnittlich über das ganze Jahr. Das ist in den letzten 10 Jahren ist das montiert worden. In den letzten 10 Jahren war das Preisniveau extrem hoch bei der Photovoltaik. In den nächsten 15 Jahren, das haben wir vorgerechnet, wird das Preisniveau nochmal extrem runtergehen. Und entsprechend darum können wir das auch montieren. Jetzt, wenn wir heute anschauen, die Marktgrösse in Deutschland, die liegt bei ungefähr 8 Gigawatt Peak Solarleistung. Das tut Deutschland jedes Jahr installieren. Das ist ungefähr so viel, wie wir mit unserem Angebot an die BKW haben insgesamt in den nächsten 15 Jahren haben wollen installieren. Wenn wir jetzt die Rechnung machen, das ist eine einfache Rechnung, Deutschland ist ungefähr 10-mal so gross wie die Schweiz und tut jedes Jahr so viel installieren. Und wir lassen uns auf einem massiv tieferen Preisniveau, lassen wir uns 15 Jahre Zeit, um die gleiche Leistung zu installieren. Da kann ich Ihnen garantieren, das reicht längstens.
Gut, ich lasse Sie so stehen. Regi Sager, ihr habt ein bisschen die Kommentare angeschaut, die Sie reinkommen. Vielleicht könnt ihr das kurz zusammenfassen.
Da im Internet, ganz genau. Es scheinen sehr viel Ängste rum zu sein bei den Leuten. Also vor allem, wo wir hier über die Endlager, über Nuklearabfälle geredet haben, sind Mails nur so reingeströmt mit Leuten, die eben auch ihre Bedenken geäussert haben. Es sind sehr viel mehr Stimmen von den Gegnern der AKWs hier reingekommen als von den Befürwortern. Vielleicht gerade der pointierteste Befürworter zum Anfang. Er sagt, wir brauchen neue AKWs, weil wir immer mehr Menschen sagen, die immer mehr Energie verbrauchen und Klimaerwärmung werden uns früher umbringen als Nuklearabfall. Dann wird kritisiert, dass viel zu wenig da wird in der Schweiz für die erneuerbare Energie. Zum Beispiel könnte man doch, meint ein Herr, ein Obligatorium einführen für Warmwasserkollektoren auf allen neuen Häusern. Oder eine andere Kritik ist, dass viel mehr die Atomenergieforschung unterstützt werde als erneuerbare Energie. Dann wird auch gesagt, dass Atomenergie überhaupt nicht CO2-neutral sei. Bei der Herstellung der Brennelemente falle auch CO2 an. Gerade Brennelemente werden auch noch aufgeführt, wenn es um die Unabhängigkeit geht von den AKWs. Die AKWs, die unser Land unabhängig machen vom Ausland, stimme gar nicht, weil wir sagen, bei den Brennelementen, die wir ja aus anderen Ländern beziehen, sehr abhängig vom Ausland.
Also das ist so eine kleine Auswahl an Kommentaren, die bei uns auf unserer drs1.ch-Seite ist reingekommen. Wenn ihr dort euren Kommentar auch noch wollt, draufschreiben, macht das. Auf jeden Fall, es ist auch interessant zu sehen, was andere hören, denken, wie dort debattiert wird. Jetzt schnell, ich weiss, ihr wollt alle noch etwas sagen. Wir schauen schnell, wie es weitergeht. Also, jetzt ist das Rahmenbewilligungsgesuch für neue AKW ist beim Bundesrat und Parlament in den nächsten, kann man sagen, anderthalb Jahren darüber entscheiden, wie man weiterfahren will. Falls Sie sich für AKWs entscheiden, haben schon die linke und grüne Parteien gesagt, da ergreifen wir das Referendum, das heisst, geh auf die Strasse, die Unterschriften sammeln, 50'000 braucht es. Und dann kommt die ganze AKW-Geschichte vor das Volk. Und dann, wir sagen, Ende 2013, vielleicht Anfangs 2014, kann das Schweizer Volk über AKWs abstimmen. Man weiss, also die Diskussion ist lanciert, da wird noch heftigstens debattiert. Jetzt nehmt es mich Wunder, im Jahr 2025, Herr Baumgartner hat gesagt, im Jahr 2023 könnte, wenn das eben wirklich AKW bewilligt würde, würde das erste AKW das neue ans Netz gehen. Sagen wir mal, Herr Studeros, würdet ihr dann an die Eröffnung gehen, wenn ihr dann noch zu Weg wäret?
Ja, natürlich würde ich an die Eröffnung gehen und es wird auch eröffnet werden. Wir haben jetzt 2,5 Jahre Zeit, zum diskutieren über den Ersatzbau vom AKW und ich bin überzeugt, die Bevölkerung wird lernen in dieser Zeit, dass wir eben die Energie brauchen und dass die Erneuerbaren die Lücken nicht füllen können.
Herr Segeser, ihr seid 23, ihr seid der Jüngste in der Runde. Gibt es eine Eröffnung im Jahr 2025? Wird das neue AKW eröffnet?
Ich glaube es nicht. Das Abstimmungsresultat von Bern hat gezeigt, dass nur heute noch eine ganz knappe Mehrheit für ein AKW ist. Ich bin mir restlos sicher, dass wir bis dann können die Mehrheit gegen das AKW gewinnen.
Ich danke euch herzlich, dass ihr daher seid. Merci vielmals.
Doppelpunkt. Forum.
AKW ja gern oder nein danke, das war das Forum mit Christina Hubacher. Sie können das auch im Internet hören, die nächsten 4 Wochen. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.